Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Podcast Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Es gibt Menschen, die lange Zeit so gelebt haben, wie sie glaubten, leben zu müssen. Funktionierend, angepasst und unsichtbar in dem, was sie wirklich brauchen. Alette Plantico ist so eine Frau. Aufgewachsen mit einer Mutter, die aus eigener Unsicherheit heraus Grenzen zog, nicht aus Bosheit, sondern aus Angst. Und Alette lernte früh, wenn du Anerkennung willst, dann pass dich an, dann leiste und dann mach dich kleiner, als du bist. Und was das mit einem Menschen macht, es kostet ihn sich selbst. Jahrelang hat Alette in Beziehungen und im Beruf versucht, durch Leistung dazuzugehören, bis sie begann zu verstehen, warum. Nicht durch Therapie allein, sondern durch einen Umweg über ein Werkzeug, das sie selbst total überraschte, Human Design. Ein System, das ihr half, die Muster ihrer Kindheit nicht nur zu sehen, sondern tatsächlich sie zum ersten Mal wirklich einzuordnen und loszulassen. Heute begleitet Alette andere Menschen auf genau diesem Weg, raus aus dem Funktionieren und rein in ein Leben, das sich tatsächlich nach ihnen selbst anfühlt. In dieser Folge sprechen wir über das Aufwachsen mit einer ängstlichen Mutter, über stille psychische Gewalt, die nicht laut war, aber trotzdem Spuren hinterlassen hat. Über den Moment, in dem Alette aufgehört hat, sich für sich selbst zu entschuldigen und darüber, was passiert, wenn man endlich aufhört, gegen sich selbst zu arbeiten. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Alette. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Alette, dann starten wir auch schon mit meiner ersten Frage. Kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Ich habe ja schon in der Einführung so ein bisschen angeteasert. Kannst du ein bisschen erzählen von deiner Kindheit? Was waren denn deine größten Herausforderungen, mit denen du so konfrontiert warst?
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal, ich habe eine extreme Gänsehaut. Vielen Dank für deine wunderschönen Worte. Es ist doch wirklich immer noch mal was anderes, wenn jemand anders die eigene Geschichte erzählt. So ein bisschen. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, ich hatte eine sehr ängstliche Mutter. Also ich hatte eine super schöne Kindheit, das muss ich einmal ganz vorne wegstellen. Und trotzdem hatte ich immer so dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und habe das sehr auf mich bezogen. Und ich hatte in meiner Kindheit häufiger dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden. Also das habe ich damals natürlich noch nicht so genannt, aber ich habe mich immer gefragt, was mit mir nicht richtig ist, weil ich wahrgenommen habe, dass ja bestimmte Schwingungen in der Luft sind. Also ich habe gespürt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn meine Eltern zum Beispiel sich gestritten haben, aber dann offensichtlich gesagt haben, es ist alles in Ordnung, oder dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich bin meiner Mutter zu viel, weil sie, wenn sie von der Arbeit kam, ganz oft einfach mal Zeit für sich brauchte. Und ich, ja, wie Kinder halt so sind, ne? Kinder wollen dann auch mit der Mama sein und sie brauchte dann aber Zeit für sich und hat es aber nie so genannt. Ich glaube, weil es ihr einfach gar nicht bewusst war oder weil sie sich das indirekt gar nicht erlauben wollte oder konnte. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich ignoriert. Und ich hatte immer dieses Gefühl, kämpfen zu müssen für Liebe und Aufmerksamkeit. Nicht immer, aber immer in, also nur in bestimmten Momenten, die ich nicht interpretieren konnte. Und ich habe gelernt, dass manchmal meine bloße Anwesenheit einfach schon zu viel ist. Ja, und dann hatte ich auch einen Papa, der, ja, man würde wohl sagen, cholerisch ist, ein liebender Papa, ein sehr, sehr liebevoller Papa, der mit uns Kindern viel unternommen hat. Aber trotzdem war ich da immer in so einer Unsicherheit, weil es auch sein konnte, dass seine Stimmung umschlägt, wenn ihm etwas zu viel wird. Und dann ist er sehr laut geworden. Und das war etwas, was ja mit mir als, ich sag mal, feinfühliger Seele eine Menge gemacht hat. Und Ja, so war meine Kindheit geprägt, auch von diesem Sicherheitsbedürfnis meiner Mutter. Ich durfte nicht zu hoch klettern. Ich durfte nur auf dem Spielplatz hinterm Haus sein, sodass sie mich immer sehen konnte. Ich durfte nicht zu hoch schaukeln, am liebsten nur im Sandkasten sein. Ich wurde gelobt, wenn ich in der Ecke saß, still und leise und gelesen habe. Ne, ich musste in der Schule immer die Beste sein. So, also ich habe ja eigentlich gelernt, mein Verhalten zu regulieren und immer sehr vorsichtig zu sein und immer nur so zu handeln, wie es den anderen, ich sag mal, dienlich ist. Und ja, so war meine Kindheit. Und ich war gleichzeitig sehr froh, auch bei meinen Großeltern aufwachsen zu dürfen, weil ich da ein bisschen mehr Freiheit erfahren habe und da mehr ich selbst sein durfte. Also es war, meine Kindheit war immer so ein merkwürdiger Zwiespalt. Das war immer irgendwie so ein Zwischenraum, so ein Zwischenleben. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob man, ich glaube, du weißt, was ich damit meine, ne? So zwischen Vorsicht und ja, Anpassung und mich selbst leben wollen und gleichzeitig immer in Frage stellen.
Also zwischen Anpassung und Expansion wahrscheinlich,
Ja,
ne? Auf
genau,
der
das
einen
hast du schön
Seite,
gesagt.
ja, auf der einen Seite das Zurücknehmen und Anpassen, weil es ja jemand gab, der immer vorsichtig war, und auf der anderen Seite natürlich der Drang nach Freiheit. Und dann waren die Großeltern da, bei denen du dann mehr durftest. Und ich glaube, es ist auch echt schwer, dann auch zu wissen, wer bin ich denn, wo gehöre ich denn hin, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Also da fehlt ja auch so ein bisschen die Orientierung, ne?
Ja, genau.
Und
Genau.
sag mal, hast du irgendwann gemerkt in deiner Kindheit, dass deine Kindheit anders war als die bei anderen?
Ja, das habe ich schon gemerkt. Wie gesagt, mir war ja als Kind vieles nicht bewusst, ne? Ist ja klar, als Kinder lernen wir ja die Welt auch durch die Sicht unserer Eltern und der Menschen, die uns umgeben. Und ich habe gelernt, dass ich anders war, oder mir ist aufgefallen, dass ich anders war, allein ja schon auf dem Spielplatz. Ne? Andere Kinder waren sehr unbeschwert. Und ich habe da manchmal gesessen im Sandkasten und wollte eigentlich auch hochklettern. Also ich habe mich das auch manchmal getraut, ich habe mich das gewagt, aber habe dann auch entsprechend Ärger dafür bekommen, wenn meine Mutter mich erwischt hat. Weil, ja. Es ja doch sehr gefährlich war, wenn ich zu hoch geklettert bin. Ich hätte ja runterfallen können und, und. Und andere Kinder waren halt unbeschwerter und die durften auch den Spielplatz verlassen. Ich aber nicht. Ich erinnere mich auch an eine Situation, da bin ich einmal 15 Minuten, 14 Minuten zu spät zum Abendessen gekommen. Ich musste mal um 18 Uhr da zu Hause sein. Und meine Mutter war total aufgelöst und hat mir vorgeworfen, sie würde, hätte am liebsten die Polizei gerufen und sie hat sich so große Sorgen gemacht. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich zu spät kam. Das ist mir nie wieder passiert. Und ich habe halt erlebt, das ist bei anderen Kindern nicht so der Fall. Und ja, ich habe ja auch gemerkt, wie andere Eltern mit ihren Kindern umgehen und habe mich ganz oft sehr, sehr einsam gefühlt, weil ich meine Gefühle, also das, was mich wirklich so bewegt, mit niemandem geteilt habe.
Und sag mal, da bist du ja auf der einen Seite hast du ja eine überfürsorgliche Mutter gehabt und auf der anderen Seite hast du aber auch die Erfahrung gemacht, dass du zu viel bist.
Ja.
Wie hat sich das denn in deinem Leben als erwachsene Frau ausgewirkt?
Das hat sich ausgewirkt. Also ich war ja zu viel durch mein pures Sein.
Ja.
So. Und einfach durch meine Anwesenheit. Und ich habe mich viel über Leistung definiert. Wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, dann war alles super. Also ich wurde auch dafür ignoriert, ne? Ich hatte Einsen und das war okay. Meine Schwester wurde gelobt für eine 3. Und wenn ich eine 3 hatte, dann habe ich negative Aufmerksamkeit bekommen. Also da war auch dieses Vergleichen drin. Und ich, ja, bin sozusagen immer auf Höchstleistung gelaufen, so sag ich mal. Ich habe immer funktioniert. Also ich habe gelernt, mich anzupassen und immer das Beste zu geben. Ich war Vollzeit beschäftigt in so gut wie all meinen Jobs. Ich war ehrenamtlich aktiv. Ich hatte gleichzeitig ja zwei kleine Kinder, Hausgarten und diese ganzen Sachen und bin von Termin zu Termin geflitzt. Ich war sehr, sehr eng getaktet. Wenn jemand 2 Minuten zu spät kam, dann habe ich Stress gekriegt. Also für mich, mein System war da völlig durcheinander, weil ich dachte, oh Gott, ich habe keine Zeit, das hinten dran zu hängen. Ne? Da musst du dann eher schneller machen und mehr durchziehen, war immer in verantwortungsvollen Positionen, in mehreren Ehrenämtern gleichzeitig. Und das hat sich, also darin hat sich das geäußert, ja, dass ich immer versucht habe, mich anzupassen und darüber auch total verloren habe, was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Wer bin denn ich? Wer bin denn ich ohne all diese ganzen Rollen, ohne all diese ganzen Erwartungen? Und das hat sich auch in meinem Business natürlich gezeigt. Ich bin ja selbstständig mittlerweile als Transformationscoach und Business-Mentorin und fand das auch ganz spannend, da dann nochmal so Muster zu entdecken und da die Reise dahin zu finden, hey, es funktioniert nicht über noch mehr Tun und Leisten und Stress, sondern ich werde erfolgreich, indem ich einfach bin. Und das hat sich ja so ausgewirkt, dass natürlich irgendwann auch mein Körper reagiert hat, ne? Dass ich irgendwann auch nicht mehr konnte.
Und hattest du ein Burnout oder was ist da passiert? Wie hat sich
Nee,
das
ich hatte kein.
gezeigt?
Ja, also das wurde, also ein Arzt hat tatsächlich von Burnout gesprochen, aber da habe ich gesagt, na, das ist es irgendwie nicht. Weil ich hatte nicht das Gefühl, ich bin, also Burnout habe ich damals noch definiert mit einer beruflichen Überlastung. Und ich habe aber gemerkt, dass irgendwas anderes nicht stimmt. Also es war ein ganz merkwürdiger Zustand, dass einerseits hat mir schon auch Spaß gemacht, was ich getan habe, weil ich ja unglaublich viel Anerkennung bekommen habe, einerseits für das, was ich getan habe. Aber mir hat tief drin irgendetwas gefehlt und ich konnte das gar nicht so richtig benennen. Und bin dann irgendwann noch mal zu einem anderen Arzt gegangen. Also es ist auch ganz spannend, meine Mutter, meine Großmutter, die haben auch andere verurteilt für so Sachen, wenn sie zum Arzt gegangen sind. Ja, jetzt gehen sie wegen jedem Zipperlein irgendwo hin. Also ich habe mir gar nicht erlaubt, zum Arzt zu gehen, habe das sehr, sehr lange nicht gemacht. Und ja, irgendwann ging es nicht mehr, dass ich gedacht habe, ich brauche irgendwie Hilfe. Ich brauche irgendwie Hilfe und habe es aber so gar nicht genannt, weil mein Körper hat irgendwie reagiert. Es ging nicht mehr. Ich hatte so starke Kopfschmerzen zu dem Zeitpunkt damals, dass es mich wirklich in die Knie gezwungen hat. Also ich bin vor Schmerz wirklich zusammengesackt und ich habe mir eigentlich nur noch jemanden gewünscht, der mir den Kopf aufbohrt, damit dieser Druck rausgeht. Und dann bin ich zu einem Arzt gegangen, ein ganzheitlicher Arzt, der Fragen stellte. Das war mir damals nicht klar. Ich wollte einfach nur irgendein Medikament, um die Kopfschmerzen loszuwerden. Und er hat mir eine Frage gestellt, und zwar, haben die Kopfschmerzen einen Grund? Und diese Frage haben ein, ja, ein, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich bin einfach nur vor diesem fremden Mann in Tränen ausgebrochen, was ich nicht kannte, weil ich ja meine Gefühle niemandem gezeigt habe in meinem Leben. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe einfach nur geschluchzt und gesagt, ja, natürlich haben die einen Grund. Und da habe ich gemerkt, dass ich überlastet bin einfach mit allem. Also nicht nur mit dem Beruflichen, sondern auch mit meinen vielen Ehrenämtern, mit den vielen Erwartungen, die an mich geknüpft waren, mit meinen Kindern, was ich unglaublich schlimm fand, weil ich wollte ja auch natürlich eine gute Mutter sein. Ich habe mich im Grunde zerrissen für ganz, ganz viele Menschen und habe dabei vergessen, auf mich selber zu achten. Ja.
Ja, irgendwann schreit der Körper, ne, und sagt, schau hin, schau hin, schau hin.
Genau, ich sag immer, geh du vor, sagt die Seele zum Körper, auf mich hört sie nicht.
Ja, genau. Ganz genau. So ist es. Und dann, als der Arzt dir dann diese Frage gestellt hat, was hat sich dann in deinem Leben verändert?
Dann hat er mich erstmal rausgezogen, er hat mich 6 Wochen krank geschrieben. Und dann bin ich erstmal in ein ganz tiefes Loch gefallen, weil ich habe da mit der Krankschreibung auch die Entscheidung getroffen, wirklich nichts mehr zu tun, wirklich mir mal Zeit zu nehmen, um hinzuschauen. Und das war eine ganz schmerzvolle Zeit, weil ich da gemerkt habe, dass ich mir das alles selber kreiert habe. Ne, so. Und dass ja, ich irgendetwas ändern muss. Und ich hatte in meiner Geschichte ja auch die Erfahrung, ich habe ganz, ganz viele Jobs gemacht, weil ich auch beruflich immer gemerkt habe, ich stoße an Grenzen. Ich wollte immer mehr in meinem Leben und wollte mehr erreichen, wollte in all den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, etwas bewirken. Ich war auch immer Gleichstellungsbeauftragte. Also ich bin sehr für Gerechtigkeit eingestanden, für Effizienz, für ein Bessermachen und wollte immer was Sinnerfülltes haben. Und habe dann auch so gedacht, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann nicht immer flüchten und mir einen anderen Job suchen, wenn es irgendwo hakt. Und habe dann auch gemerkt, ich muss einfach bei mir hinschauen. Und dann habe ich mich entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil in dieser Coaching-Ausbildung es in erster Linie darum ging, dass man Themen bei sich selber löst. Und ich wollte gerne irgendwie anfangen, mich mit mir zu beschäftigen. Und Therapie kam für mich nicht in Frage, weil eine Therapie ist ja Schwäche. Ne? So, das habe ich das gelernt. Coaching ging. Das musste ja erstmal keiner wissen. So, das kann ich für mich machen. Und da habe ich ganz, ganz viele Themen tatsächlich entdeckt, gelöst und habe dann am Ende dieser Coaching-Ausbildung auch noch Human Design kennengelernt. Und das war für mich tatsächlich so ein absoluter Game Changer. Ich fand das faszinierend und konnte damit dann aber erst alleine nichts anfangen. Habe das eine Zeit lang wieder beiseite gelassen und bin dann doch nochmal auf Human Design gestoßen und habe mir ein Reading gebucht. Und habe
Jetzt
da.
warte mal ganz kurz, ich muss dich unterbrechen.
Ja.
Für die Hörer, die nicht wissen, was Human Design ist, was ist denn Human Design?
Human Design ist ein Tool, ein Werkzeug der Persönlichkeitsentwicklung. Viele würden es in eine spirituelle Schublade stecken, weil da ja verschiedene Wissenschaften, Traditionen miteinander vereint sind. Also im Human Design System stecken zum Beispiel die Kabbala, Astrologie, das kennen ja einige, auch das chinesische I Ching, Biochemie, Quantenphysik und solche Sachen. Und das Human Design System vereint Elemente aus diesen verschiedenen Wissenschaften und Weisheiten. Und ich sage immer, Human Design ist eine Erfahrungswissenschaft. Also es zeigt dir eigentlich, in Anführungszeichen, wie du gedacht bist zum Zeitpunkt deiner Geburt. Viele kennen ja die Astrologie und wissen, was für ein Sternzeichen sie sind. Und so kann man auch anhand des Human Designs sehen, was für ein Energietyp man ist, wie man Entscheidungen gut trifft und viele Dinge mehr. Und man kann sich da einen Chart generieren lassen und dann kann man halt in verschiedene Elemente schauen. Also man weiß das natürlich erstmal nicht. Das ist auch etwas, was man lernen darf, wenn man das denn gerne möchte. Und das habe ich für mich halt angeguckt. Also es zeigt dir, wie du zum Zeitpunkt deiner Geburt gedacht bist. Und ich liebe dieses System so, weil es mir dadurch ja auch zeigt, ob ich das lebe oder eben nicht. Und wenn ich ein sehr bewusster Mensch bin, dann kann ich hinschauen, was lebe ich denn nicht und warum auch nicht. Und da sind wir dann bei der Geschichte, bei diesen ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, bei diesen ganzen transgenerationalen Traumata, die wir uns vielleicht übernommen haben, wo wir Konditionierung übernommen haben, das gesellschaftliche Normal in Anführungszeichen mit all diesen ganzen gesellschaftlichen Regeln und Werten. Und da habe ich gemerkt, also in diesem Reading hat ein fremder Mensch mir etwas über mich erzählt, was ich schon lange, lange, lange tief drin gespürt habe, aber dafür keine Worte gefunden habe und auch nicht dachte, also ich konnte es einfach nicht benennen und habe mir auch gar nicht erlaubt, so zu sein. Und dadurch, dass dieser Mensch mir all das über mich erzählt hat, habe ich angefangen zu glauben, in klitzekleinen Schrittchen, dass das offensichtlich, was ich spüre, dass das doch wahr ist. Und dann bin ich auf diesen Weg gegangen, auf diese Entdeckungsreise, herauszufinden, was denn da dran ist, ob das alles stimmt, was da in meinem Human Design Chart so steht. Und ja, bin nach und nach diese Reise eben gegangen, mehr zu mir selbst, zurück zu mir, habe wieder zu mir zurückgefunden und habe entdeckt, was für ein, ja, toller Mensch ich eigentlich bin und habe aufgehört, mich selbst zu verurteilen.
Sag mal, was waren das Prägendste an Informationen aus dem Human Design, an Informationen, die du bekommen hast? Weißt du das noch?
Oh, ja, da gibt es eigentlich ganz viele Sachen. Also das Prägendste war, würde ich jetzt, also es gibt wirklich viele Sachen. Ich könnte ganz, ganz viele sagen. Das Prägendste war tatsächlich, dass ich, um jetzt auf meine sicherheitsbedürftige Mutter mal zu sprechen zu kommen, dass ich eigentlich eine Abenteurerin bin. Ein Kind, was total gerne ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Und da habe ich erst mal gedacht, nee, das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch auch total vorsichtig und sehr regelgetreu und halte mich an ganz, ganz viele Sachen und bin eng getaktet und so. Und plane mein ganzes Leben im Grunde. Und alles muss auch vorhersehbar sein. Und dann habe ich gemerkt, nee, Moment, irgendwie, das stimmt. Ich liebe es, wenn neue Dinge passieren, wenn ich Sachen herausfinden kann und wenn ich, ja, Abenteuer erleben kann. Und damit, das sind natürlich nicht die Dschungelabenteuer gemeint, sondern dieses ganz normale Herausfinden im Alltag. Also was wartet da Schönes auf mich? Diese Wunder wieder neu zu entdecken und ja, neue Sachen auszuprobieren und so, und habe darüber gemerkt, ach krass, dass ich das gar nicht lebe, war, weil ich mir das ganz, ganz lange ja verboten habe, weil ich es gar nicht anders gelernt habe. Ne? Oder diese, meine Berufung, meine Lebensaufgabe, mich aufs Unerwartete einzulassen, das ging für mich auch überhaupt nicht klar. Bis zu dem Zeitpunkt. Und heute liebe ich es, mich ganz intuitiv so dem Leben hinzugeben und mal auf mich zukommen zu lassen. Ach ja, was wartet denn eigentlich da, wenn ich nichts plane? Ja, und das ist total schön. Und dass meine Tiefgründigkeit absolut wertvoller Teil von mir ist, dass das nichts Schlechtes ist und meine Feinfühligkeit, sondern dass genau das meine Kraft ist, die ich heute auch weitergebe, dass ich richtig bin und dass deswegen Menschen zu mir kommen, weil ich spüre in anderen Menschen, was in ihnen los ist, ohne dass sie das selber benennen können. Und das ist ja ein unglaubliches Geschenk. Und ich könnte jetzt noch ganz viele verschiedene Sachen aufzählen, aber das, glaube ich, waren so die krassen Game Changer. Ja.
Und sag mal, als du dann so diese Neugierde für dich entdeckt hast, jetzt bist du ja jemand gewesen, der sehr, also der geprägt war durch Vorsicht der Mutter. Und jetzt kriegst du diese Information und gehst raus aus deiner Komfortzone. Wie war denn das für dich, als du das Füßchen dann so aus der Komfortzone gestreckt hast und dich auf das Abenteuerleben eingelassen hast?
Ja,
Wie war das denn?
das war ein super spannender Prozess. Also ich habe ja durch diese Überbehütung gelernt, dass die Welt gefährlich ist und dass ich ja nicht kompetent genug bin, mich frei darin zu bewegen. Und deswegen war das immer so ein ja, Push and Pull. Also meine Seele wollte gerne raus, aber mein altes Ich, meine Muster, meine Konditionierung haben mich ja zurückgehalten, so in dieser Komfortzone gehalten. Und über meine Coaching-Ausbildung habe ich ja gelernt, dass außerhalb der Komfortzone kommt erstmal die Angstzone, ne? Und dann gehen wir ja in diese Veränderungsmacher- und Veränderungszone. Das heißt, mir ist vom Kopf her erstmal klar geworden, ach krass, ich muss durch die Angst, wenn ich etwas verändern will. Und das war unglaublich schwer, zuerst mal für mich, ne? Und natürlich angstbehaftet, denn wer will schon gerne Angst spüren? Aber Gott sei Dank habe ich ja in meiner Coaching-Ausbildung eine Methode gelernt, also ich führe meine Klientin ja auch ins Unterbewusstsein, in genau ihre Ängste, in Ohnmachtsgefühle und so weiter, um das zu heilen, in Anführungszeichen. Ne? Wir müssen ja mit diesem Heilbegriff immer sehr vorsichtig sein. Aber in mir ist unglaublich viel geheilt und deswegen sage ich das jetzt einfach so. Ich habe also gelernt, mir die Angst mal anzuschauen, also wirklich mal standzuhalten, sie nicht wegzudrücken, weil dadurch fallen wir ja wieder in alte Muster und hören einfach auf und verhalten uns so, wie wir es ja kennen, sondern da mal hinzuspüren und zu gucken, ach krass, was ist denn eigentlich, wenn ich diesen Schritt wage? Was ist mein Worst Case? Aber was ist auch der Best Case? Und mein Sonnentor im Human Design, sieht man ja auch so, die Lebensaufgabe ist das Tor des Risikos, also wo auch drin steckt, welche Risiken sind es wert, eingegangen zu werden für mein schönstes Leben? Also ich hinterfrage immer in allem irgendwie den Sinn und habe da mich wirklich einmal vom Kopf her damit auseinandergesetzt. Ist es das gerade wert, diesen Schritt zu gehen? Und ich fand und finde jeden Schritt aus der Komfortzone unglaublich wertvoll, weil ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, wir haben alle verdient, unser bestes Leben zu leben und uns zu befreien von all diesen ganzen Mustern, Behinderungen, Ketten, wie auch immer. Und das heißt nicht, dass ich die Angst nicht mehr haben will, sondern ich mache es einfach mit der Angst und guck dann mal, meine Entdeckerin, guck dann mal, ach, was passiert denn eigentlich? Und das liebe ich mittlerweile so, so sehr, weil ich ja einfach auch aus allem lerne. Also klar, ich habe viele Schleifen gedreht. Ich bin natürlich auch mal kräftig in die, ich wollte gerade ein Wort sagen, also kräftig wo reingetreten, ne? Wo man nicht
Hier darf man das, weil der Podcast heißt Scheiß auf deine Kindheit.
rein. Ja, stimmt,
Du bist
genau.
also kräftig in die Scheiße getreten, ne?
Genau,
Okay.
stimmt. Hier, die angepasste, höfliche. Scheiße getreten und habe aber dazugelernt. Ne? Und das ist so, so schön gewesen, wirklich anzuerkennen, dass alles das, was ich erlebe, immer für etwas gut ist und dass es mir so sehr dient und das, und wenn es nur in Anführungszeichen das ist, dass ich meine Geschichte an andere weitergeben kann. Ne? Das ist so wertvoll. Und ja, heute begleite ich andere Frauen auch dabei und sage immer, ja, es ist unglaublich schmerzvoll und es ist manchmal das Gefühl wie die größte Scheiße oder Angst ist ein Arschloch.
Ja.
So. Und wir wollen das alle nicht. Aber je öfter wir ja diesen Schritt rauswagen aus der Komfortzone, desto leichter wird das ja. Also desto eher fällt uns auf, es ist manchmal nur noch wie so ein Fingerschnippen. Oh, Angst, alles klar, mache ich trotzdem Dankeschön. Ne? Weil unser System möchte uns ja auch in der Sicherheit halten, aber wir haben nicht mehr Säbelzahntiger, die uns fressen können. Ne? So, deswegen haben wir es einfach selber in der Hand. Und da dann den Shift hinzukriegen, raus aus dem Opfermodus rein in diese Schöpferkraft, das ist halt einfach unfassbar wertvoll.
Ja, und auch unfassbar schwierig, ne? Weil wir schalten ja, wenn die Angst uns übermannt, schalten wir ja in Überlebensmodus.
Ja.
Und das heißt, wir sind nicht mehr in der Realität.
Ja.
Wir können gar nicht mehr abschätzen mit unserem rationalen Verstand, ist denn hier jetzt wirklich eine Gefahr? Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer, wenn man die Angst spürt, also zuallererst erstmal die Körperempfindung, ne? Welche Körperempfindung gehört denn zu meiner Angst? Was passiert denn da in meinem Körper, damit ich meinen rationalen Verstand noch einsetzen kann und wirklich mal abchecken kann, ist hier denn wirklich eine Gefahr? Also wirklich abzuprüfen, ist hier denn wirklich eine Gefahr? So wie du auch schon gesagt hast, was kann denn passieren, wenn ich es tue?
Ja.
Ja, du bist keine 3 Jahre alt mehr und kannst vor dem Klettergerüst fallen, weil
Genau.
du wirst schon als erwachsene Frau wissen, wie hoch du gehen kannst und wie weh das tut, wenn du fällst. Als Kind kannst du es nicht, ne?
Ja, genau.
Und von
Ja.
daher ist, glaube ich, ganz gut, wenn man kleine Schritte geht und immer wieder mal testet, kann das mein Körper auch halten, ne? Kann mein Körper auch die Angst containen, kann er die Angst halten und dann immer wieder kleine Schritte, ne?
Ja.
Angst, Mut ist ja, wenn man Angst hat, uns trotzdem macht, ne?
Genau. Und es ist so schön, dass du das gerade sagst, weil genau das ist es, immer wieder bei sich einzuchecken. Das ist so etwas, was ich immer wieder weitergebe, bei sich einzuchecken und wie du sagst, ja, wo fühlen wir denn die Angst? Ne? Sitzt die vielleicht auch im Hals? Also wenn wir auch da mit Körpersymptomen dann reingehen oder im Brustkorb, ne, diese Enge oder bei manchen sitzt sie als Schwere auf den Schultern. Und wenn wir dann so reinschauen in die Psychosomatik der Körpersymptome und dann auch gucken, ach ja, krass, das ist ja auch kein Wunder, dass das da ist, weil etwas auf unseren Schultern lastet, weil etwas unsere Kehle zuschnürt, was wir vielleicht nicht sagen wollen oder weil wir ja nicht gelernt haben, das auszusprechen oder wie auch immer. Ne, und dann wirklich zu gucken, zu atmen. Atmen ist immer unfassbar wichtig. Füße auf dem Boden spüren, ne, ich bin sicher. Und dann immer schauen, wie du sagst, kann ich es alleine halten? Und wenn nicht, mir dann auch Unterstützung zu suchen. Also ich selber lasse mich auch immer begleiten von anderen, wenn ich merke, oh, das wird jetzt aber gerade wirklich krass. Und ich brauche da jemanden, der einmal da mit mir durchgeht oder beziehungsweise mich da durchführt. Ne? Diese Macht haben wir ja auch.
Und sag mal, als du dann damals das Human Design entdeckt hast und die Coaching-Ausbildung gemacht hast, gab es da noch was, was dir auf deinem Weg geholfen hat? Vielleicht Bücher oder ein Podcast oder Methoden, fällt dir da noch was ein? Gerade wenn jetzt Hörer dabei sind, denen es ähnlich ging wie dir, die nicht wirklich, und ich sage das in Anführungszeichen, ja, die eine glückliche Kindheit hatten, in Anführungszeichen, und keiner Gewalt ausgesetzt waren und trotzdem eine Erfahrung gemacht haben, die ihre Entwicklung einfach gehemmt hat und ja, den Drang ins Leben zu gehen. Gab es da noch was, was dir geholfen hat?
Ja, mir hat also ganz vieles geholfen. Und erstmal war es überhaupt dieses Verständnis, also dieses Verstehen, dass da offensichtlich etwas in mir ist, was ich bis dahin noch nicht benennen konnte. Also diese emotionale Vernachlässigung, dieser Liebesentzug, dass das alles nicht, also dass das auch hätte anders sein können. Und ich habe ja gelernt, dass das so sein muss. Ne, und dass bestimmte Dinge nicht so sein müssen und ich nicht alles hinnehmen muss. Und mir haben da ja verschiedene Podcasts geholfen. Also ich habe damals diesen Gedankentanken oder auch heute Greater Podcast gehört. Und da waren ja auch die Christina und der Walter Hommelsheim, bei denen ich ja auch meine Coaching-Ausbildung hatte, die ganz viel aufmerksam gemacht haben, die schon ganz viel darüber gesprochen haben, was innere Kindarbeit ist, was es bedeutet, welche Erfahrungen wir als Kinder gemacht haben, welche Bedeutung das jetzt als Erwachsene haben, dass wir all unsere Kinder, inneren Kinder in uns tragen. Das hat mir unglaublich doll geholfen. Dann habe ich mich ja immer mehr mit mir selber beschäftigt und bin auch auf diese Begriffe gestoßen wie Scannerpersönlichkeit, Hochsensibilität. Da gab es eine Frau, Eliane Reichert, die hat Bücher geschrieben zu Hochsensibilität. Und mit der hatte ich mich auseinandergesetzt, also hatte auch persönlich mal mit ihr gesprochen. Und solche Sachen nach und nach sind immer mehr in mein System gesickert. Also ich würde Menschen heute empfehlen, ja, hör Dinge, hinterfrage Sachen, hör dir verschiedene Perspektiven an und dann finde heraus, was für dich passt. Ne? Also da sind wir wieder bei diesem Einchecken bei sich selbst. Und das hat mir geholfen, ja, verschiedene Menschen einfach hören. Und da dann auch immer tiefer tauchen, wenn etwas mit mir in Resonanz gegangen ist, oder auch zu erkennen, ah, okay, das ist es nicht. Ne, das ist, was mich aufhält. So. Und ja, dein Podcast, der wäre ja heute für ganz, ganz viele Menschen unglaublich wertvoll, weil hier ja so viele tolle Frauen sprechen mit ihrer Geschichte. Und das braucht es einfach zum Anfang, ne? Weil man ist ja noch nicht in einer super hohen Bewusstseinsstufe, sondern man fängt ja gerade erst an, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und dann helfen ja solche Erfahrungsgeschichten von anderen unglaublich viel. Ja, und ich habe ganz, ja, viel, viel gelesen, viele Podcasts gehört. Und was mir ganz toll geholfen hat, tatsächlich auch, ist dieses hawaiianische Vergebungsritual, Ho'opono. Das fand ich total großartig, um Frieden zu machen mit meiner Vergangenheit und mit meinen Eltern und da auch dieses Mitgefühl für meine Eltern zu entwickeln, dass sie jederzeit ihr Bestes gegeben haben, nur dass offensichtlich nicht das war, was ich als Kind gebraucht hätte, aber dass sie nichts Böses wollten. So, und da den Frieden mitzumachen und heute auch anzuerkennen, dass sie auch heute noch ein anderes Leben leben als ich und dass es für sie okay ist und für mich okay ist und wir uns trotzdem lieb haben können und trotzdem ein gutes Verhältnis miteinander haben können.
In dem Vergebungsritual, das finde ich, das wird auch ganz oft missverstanden. Da sollte auch immer drin stecken, ich nehme es so an, wie es war, mit allem, was dazu gehört, ohne was verändern zu wollen. Und dann passiert der Frieden und die Vergebung ganz oft von ganz alleine. Das ist
Ja,
auch
genau.
sehr, sehr schön. Also ein sehr schönes Ritual
Ja,
tatsächlich.
und was auch häufig unter bei Vergeben falsch verstanden wird, ist, wir wollen es ja auch nicht schönreden, ne? Die Vergangenheit nicht schönreden, aber, und ich finde diesen Begriff Mitgefühl so schön, weil es ist, einige sprechen von Mitleid, aber Mitleid, finde ich, das stellt einen selbst wieder auf eine höhere Position irgendwie, aber ein Mitgefühl für einen anderen Menschen zu empfinden. Das bringt so diesen Frieden. Also wenn ich Mitgefühl habe mit meinen Eltern, mit meiner Mama, die damals nicht anders konnte. Also sie hat ja auch ganz klar benannt, dass sie mich durch Nichtachtung straft. Strafe durch Nichtachtung, das habe ich gelernt, dass wenn ich ignoriert werde, dass das eine Strafe ist. Ne? Hatte ich heute, du fragtest vorhin, wie wirkt sich das im Erwachsenenleben auch auf Beziehungen aus? Also mein Mann ist zum Beispiel jemand, der nicht immer sofort eine Antwort hat, wenn ich ihm eine Frage stelle und dann reagiert er erstmal nicht. Und das habe ich unglaublich oft auf mich bezogen und persönlich genommen und dachte, er bestraft mich jetzt, wenn er nicht mit mir spricht. was ja gar nicht stimmte. Er kann nur einfach gar nicht anders. Er muss erst mal Zeit haben, und um darüber überhaupt nachzudenken. Ja? Und das ist so dieses Einfühlungsvermögen in den anderen und mitfühlen und dann seine Vergangenheit in den Frieden bringen und auch Mitgefühl haben, nicht nur mit den anderen, sondern auch mit mir. Mit mir als Kind damals, dass ich das alles auch so getragen habe. Und dann da in die Liebe gehen, wenn ich es kann. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich liebe meine Eltern, also ich liebe meine Eltern, ne, aber hauptsächlich dann auch in die Liebe zu sich selbst. Und das, glaube ich, ist so das Wertvollste, was man machen kann, um rauszukommen, auch aus diesen Selbstverurteilungen, Selbstbewertungen und so.
Ja, was ich festgestellt habe im Laufe der Jahre bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ich möchte meinen Eltern vergeben. Die sind dann teilweise geschlagen worden oder auch Grenzüberschreitungen gab es dort. Und weißt du, was dann passiert ist, wenn ich gesagt habe, du musst einen Scheiß. Du musst gar nichts.
Ja,
Es
dann
gibt
waren sie wahrscheinlich einmal frei und haben sich
ja.
entlastet gefühlt, dass sie diesen Druck auch nicht mehr haben
Genau, weil das ist nämlich,
müssen.
es gibt Dinge, die kann man seinen Eltern einfach nicht vergeben.
Ja.
Was man aber tun kann, ist, man kann sie annehmen, wie sie waren und sagen, okay, das ist passiert. Inwieweit bestimmt das jetzt noch mein Leben? Jetzt, heute, ja.
Ja.
Und dann kommt die Vergebung und der Frieden von ganz alleine. Und ich finde, das ist so, das ist auch jetzt gerade in unserem Gespräch ist das noch mal so wichtig und so schön, dass du es angesprochen hast. So wichtig auch noch mal zu sagen, es gibt Dinge, die muss ich nicht vergeben. Und Vergebung geschieht in vielen, vielen Fällen. Gabor Maté hat das mal schön gesagt, von ganz alleine, wenn ich mit meiner Vergangenheit Frieden schließe, wenn die
Genau.
Dinge so annehme, wie sie waren und sind.
Ja,
Ja,
genau.
sehr schön. Sag mal, wie gehst denn du eigentlich mit Rückschlägen um, wenn alte Muster wieder hochkommen? Wie machst du das heute? Also mir geht es auch so, ne? Also ich
Ja.
habe auch, bei mir kommen auch alte Muster wieder hoch und dann denke ich manchmal, ah, okay.
Ja.
Aber wie machst denn du das?
Ja, genau. Ja, mit jedem neuen Wachstumsschritt, ne? Kommen
Ja.
neue Muster hoch, oder wenn es mal nicht so gut geht, so einen Tag vor Beginn der Menstruation oder so. Ne, also manche Sachen sind mir ja bewusst, also wie jetzt dieser eine Tag vor der Menstruation, das kann man ja Gott sei Dank ganz gut hervorsehen. Ne, und wenn ich dann wieder dran bin, dann weiß ich, es ist so, also manchmal weiß ich es nicht, ne, dann merke ich, oh Gott, ich glaube, ich kriege mal meine Tage, es ist tatsächlich so. Dann kann ich da mittlerweile drüber schmunzeln und das einfach annehmen, weil ich weiß, es ist so. Und dann hinterfrage ich an diesem einen Tag im Monat einfach alles. Ich möchte auch alles hinschmeißen. Ich finde alles doof und blöd und ätzend. So. Und dann ist es am besten, ich lege mich einfach ins Bett und kuschel mich ein oder mache irgendwas alleine, gehe spazieren und so weiter. Und ansonsten, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Also ich, ja, auch da, ich checke immer wieder bei mir selber ein. Ist es eigentlich. Also was denke ich eigentlich gerade über eine bestimmte Situation und wie fühle ich mich? Und dann auch hinzuschauen, möchte ich das jetzt gerade denken und möchte ich mich jetzt gerade so fühlen? Manchmal möchte ich das. Wenn ich meinen melancholischen habe, dann ist es okay. Dann will ich einfach mal traurige Musik hören. Dann möchte ich einfach für mich sein, vielleicht auch weinen oder mich auf den Boden legen, Wolken beobachten oder irgendwie sowas. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich denke, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das jetzt gerade nicht denken oder ich möchte so nicht fühlen, denn wir sind ja nicht unsere Gedanken oder unsere Gefühle, sondern wir haben die Gedanken und die Gefühle. Und wir können da immer wieder hinschauen und in jedem Moment im Grunde eine Entscheidung treffen, wer wir auch sein wollen. So, also wenn ich jetzt mit meinen Eltern, ne, natürlich könnte ich mich weiterhin immer über meine Eltern aufregen, weil, wie gesagt, sie leben ein anderes Leben als ich und ich kann viele Dinge einfach gar nicht verstehen und würde das im Leben nicht so machen. Aber es ist ja nicht mein Leben, ne? Es ist ihr Leben, so. Und das anzunehmen, wenn es jetzt andere Menschen betrifft, und immer wieder bei mir hingucken, wie will ich es? Wie, also wenn jetzt im Business es doch mal nicht so läuft, ne, ich mir einrede, Gott, mein Business läuft nicht, ich habe keine Kunden, dann einmal mal zu prüfen, ist das überhaupt wahr? Nein, nur gerade heute hat sich niemand gemeldet. Na so, das immer wieder zu gucken. Ja, Byron Katie übrigens ist ja auch eine unfassbar tolle Frau, die ja auch immer diese Frage stellt, ist es wahr? Ist es überhaupt wahr, was ich da selber über mich denke? Ne? Und dann immer wieder zu gucken, welche Entscheidung möchte ich jetzt gerade für mich treffen? Möchte ich mich dem hingeben oder möchte ich was anders machen?
Und welchen Tipp hast du für die Menschen, die nicht wissen, was sie wollen?
Dann zu
Gibt's ja
gucken,
auch,
was sie
ne?
nicht wollen. Ja, also es gibt ja immer diese Möglichkeit hinzu, ne? Was will ich? Es gibt ja aber auch das andere von weg, was eben nicht mehr. Und so sage ich ja zum Beispiel heute auch ganz oft zu meinen Kundinnen, die sind ja auch selbstständige Coaches und Mentorinnen. Da geht es ja ganz oft um Zielgruppenanalyse und ihren Kundenavatar zu definieren. Ne? Und da sage ich immer, ey, guck mal, auf wen hast du richtig dolle Bock? Und wenn du das noch nicht weißt, mit wem es dir richtig Spaß macht, dann guck, wen willst du auf gar keinen Fall? Und das ist ja so dieser Worst Case. Was will ich in meinem Leben nicht mehr? Und dann auch zu schauen, okay, krass. Und was ist vielleicht dieser kleine Schritt daraus? Und dann in dieses Vertrauen zu gehen, dass wenn ich den Weg gehe, sich da auch Möglichkeiten zeigen werden, die mir irgendwie dienen auf meinem Weg und auch um herauszufinden, was ich dann vielleicht doch will. Und manchmal ist dieses Nicht-Wissen, was ich will, so ja versteckt unter diesem Ganzen, was ich glaube, wie was man so macht in verschiedenen Bereichen. Ne? Also wenn ich jetzt als Vollzeit, als Frau, ich bin ja in der DDR also geboren und aufgewachsen, und da haben Frauen immer gearbeitet. So, und dann habe ich ja gelernt, ich musste auch immer arbeiten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für die Kinder da sein wollte, zu gucken, ach, das entspricht eigentlich gar nicht meinem Muster, aber ich möchte das irgendwie trotzdem. Also ich will nicht mehr nur dauerhaft arbeiten und rund um die Uhr irgendwie beschäftigt sein. Das will ich nicht. Aber und was will ich denn dann? Ja, ich möchte eigentlich für die Kinder da sein. Also erstmal anzufangen mit diesem eigentlich und das dann irgendwann zu streichen. Ich will für die Kinder da sein und wie kann ich das denn schaffen? So. Egal in welchen Bereichen jetzt, ne? Also Beziehung, beruflich gibt ja in jedem Lebensbereich da mal einzuchecken. Ja, und sich und Podcasts hören, oder? Und
Bücher lesen.
zu gucken, ach krass, was gibt's denn da noch, ne? So mit Menschen sich umgeben oder Podcasts hören, so out of the box und die Perspektiven öffnen. Ja,
Ja.
und hinterfragen, was habe ich gelernt und stimmt das eigentlich? Muss das denn so sein?
Ja, ich glaube, das ist in meinem Leben der absolute Game Changer gewesen. Als ich eine lange, 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 lange Zeit, wirklich eine lange Zeit, meine Gedanken hinterfragt habe. Wem gehören diese Gedanken? Sind das überhaupt meine Gedanken?
Ja.
Und da kann ich dir sagen, 95% habe ich nur Scheiße gedacht.
Ja,
Nur
kenne ich.
Mist und Scheiße. Und
Ja.
dann habe ich mir gedacht, wo kommt das denn überhaupt her? Na ja, klar, durch unsere Prägungen, durch unsere Erfahrungen, alles, was wir gehört haben. Und wir als Kinder hinterfragen wir ja. Wir hinterfragen ja nichts, wir glauben ja alles.
Ja.
Und ich finde, das ist wirklich das Allerwichtigste auf dem Weg zum Erwachsenwerden, mal zu fragen, wo kommt der Gedanke her? Ist das mein Gedanke? Und wie du vorhin schon gesagt hast, will ich das überhaupt denken? Also 95% war bei mir, konntest du in Mülleimer werfen. Trash, trash, trash.
Ja, und das siehst du ja zum Beispiel am Human Design auch total schön, ne? Also gibt es da so Färbungen und weiße Sachen. Und bei den weißen Energiezentren, also jedes Energiezentrum steht ja für eine bestimmte Energie. Also wie du jetzt sagst, sind das überhaupt meine Gedanken, ne? Da sind wir dann im Kopf. Aber auch so diese Frage, sind das eigentlich meine Ängste? Also ich habe ja gedacht, ich habe Angst, als Kind hoch zu klettern, was ja gar nicht stimmte, weil bei meinen Großeltern bin ich ja ich bin mit Jungs aufgewachsen bei meinen Großeltern. Ich war die am höchsten geklettert ist auf dem
Ja.
Baum. Ne? So war gar nicht meine Angst. Aber das so zu checken, ne, da immer wieder hinzuspüren, ist das meins oder nicht? Und sind das meine Emotionen oder ist das eigentlich mein Druck? oder macht mir den jemand anders? Das ist so, so faszinierend. Und was du sagst, ja, du hast nur so Bullshit gedacht. Heißer Tipp ist auch Fernseher ausmachen, keine Nachrichten mehr hören, ne? Immer nur dieses Schlechte in der Welt. Oder mit Menschen, die immer nur sagen, ja, muss ja, schlechten Menschen geht's immer gut. Und so eine Sachen. Und dann, ja, das auch zu hinterfragen. Oder ich also, was man so lernt, ne? Guck mal, es heißt ja auch, es ist das höchste Gut, irgendwann verheiratet zu sein, Kinder zu haben, Haus und einen Garten. Und ich hatte ein Haus und einen Garten, habe einen liebenden Ehemann, super tolle Kinder und ich, ne, könnte die glücklichste Frau von der Welt gewesen sein. Aber ich habe da tot über dem Zaun gehangen halb und vor Langeweile und ich fand es so ätzend in diesem Ort und habe dann auch gespürt, also ich wusste noch nicht, was ich will. Aber ich wusste, das alles will ich nicht mehr. Ich will nicht, also ich liebe mein Haus und alles das, was wir haben, aber nicht hier. Ich will hier diese Einöde nicht mehr. Und dann hinzuschauen, ach krass, wenn ich das nicht will, aber was könnte denn anders sein? Ne? Und wir haben ja, das hat ja dahin geführt, dass wir unser Haus verkauft haben und dann nach Kiel gezogen sind, weil ich ans Meer wollte und zu den Möwen und dem Wind und hier ganz viele Möglichkeiten haben wollte, ganz viele vegane Cafés und Restaurants, wir leben vegan. Und diese ganzen Sachen. Und ich wollte jeden Tag schwimmen gehen. Und jetzt kann ich das. Ne? Und ich bin quasi aus diesem Alten rausgegangen. Und viele haben auch mir einen Vogel gezeigt und gesagt, ja, wie, ihr verkauft euer Haus und zieht in eine Wohnung. Was ist mit euch denn los? So. Und solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, sind es dann. Ne? Ja, das sind kleine Kleinigkeiten. Das sind schon echt große Nummern. Oder auch auch so was ganz Simples wie meine Schlafgewohnheit zu hinterfragen. Also mich hat es total angepiept, mein Mann, der schnarcht oder macht manchmal komische Geräusche beim Schlafen. Und dann bin ich davon wach geworden und ich habe gesagt, es geht so nicht mehr, ich brauche mein eigenes Schlafzimmer. Und das ist für viele Menschen total befremdlich. Da kommt als erstes die Frage, ja, wie, versteht ihr euch nicht mehr? Ja doch, aber mein Schlaf ist mir unheimlich wichtig und das funktioniert so nicht. Ne? Solche Sachen. Also das sind so Dinge, die man in Anführungszeichen so gelernt hat hinzunehmen, weil das ja so total normal ist, dass man als Eltern in einem Elternschlafzimmer schläft, die Kinder vielleicht getrennt. Das ist alles so Quatsch. Das ist alles so ein riesengroßer Bullshit und da immer wieder hinzugucken und auch da wieder bei sich einzuchecken. Ne? Wie will ich es? Kind schreien lassen? Ja, nein. Kind erziehen, abends alleine einzuschlafen oder schlafen die Kinder bis 13 und 15 miteinander in einem Bett? Beides okay, wenn das alle wollen. Ne? So. Also es ist eine spannende Reise.
Ja, total, total,
Ja.
Alett. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende,
Ja.
weil wir haben jetzt lange gequatscht.
Ja.
Sag mal, gibt es etwas? Oder welchen Ratschlag würdest du denn jemandem geben, der eine ähnliche Kindheit hatte und sich gerade auf den Weg der Veränderung macht?
Welchen Ratschlag würde ich der Person geben? Ich würde ihr raten, aufzuhören, das zu glauben, was andere ihr erzählen, was richtig sei, und zu hinterfragen und bei sich selbst, also ehrlich mit sich selbst zu sein und sich die Erlaubnis zu geben, dass das vielleicht, was diese Person schon so lange spürt, dass das vielleicht richtig sein könnte. Das ist mein Rat. Nicht auf andere hören und wenn immer da auch zu prüfen, dient mir das oder dient mir das gerade nicht?
Auch eine sehr schöne Frage, ne? Bringt mich das, mich und mein Leben weit in meinem Leben weiter? Eine sehr,
Ja.
sehr schöne Frage. Alette, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses spannende, lebendige Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, die Hörer fanden es genauso spannend. Wir wissen es ja nicht. Meistens wissen wir es nicht. Aber wenn du noch mehr solcher spannender Gäste in meinem Podcast hören möchtest, dann lass gerne ein Abo und ein Like da. Alette, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit und für
Ich
die
danke dir
Unterhaltung.
für die Einladung, für das wunderschöne Gespräch und ja, ich freue mich auf mehr.
Vielen, vielen Dank, Alette. Alles Gute.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.